Es ist einfach deine Liebe, das ist das A und O, Herr. Und wir möchten wirklich auch heute Abend einfach unsere Herzen öffnen für deine Liebe, Herr. Wir wollen in deiner Liebe baden, Jesus, weil das ist das, Herr, was uns aufstehen lässt, was uns vorangehen lässt, was uns wachsen lässt, Herr, wenn wir erfüllt sind mit deiner Liebe. Und das möchten wir einfach beten für den heutigen Abend, dass wir gefüllt sind, abgefüllt sind mit deiner Liebe, Herr. Amen. 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 Ich meine, das ist wirklich das A und das O, der Anfang und das Ende, dass wir gefüllt sind mit der Liebe Jesu Christi. Und das brauchen wir. Ich brauche das. Ich brauche das, gefüllt sein mit seiner Liebe. In allen Herausforderungen, wir werden heute Abend auch ein paar Herausforderungen noch anschauen, die uns manchmal in unserem Leben so begegnen. Und in all dem einfach immer wieder an den Punkt zurückkommen. Um was geht es? Um die Liebe. Die Liebe des Vaters, der seinen Sohn gegeben hat. Und die Liebe von Jesu, der sein Leben für uns hingegeben hat. Das ist das Fundament, das ist die Grundlage. Und ich bin irgendwie erfrischt, einfach durch ein bisschen müde gekommen und einfach erfrischt durch diese neue Erkenntnisoffenbarung, Rema-Wort oder wie man das nennen will, dass wirklich die Liebe des Vaters und die Liebe Jesu das Zentrum ist, auch von diesem heutigen Abend und von unserem ganzen Leben. Es geht nicht um einen Dienst, den wir tun, es geht nicht um eine Position, die wir haben oder haben werden oder haben wollen. Es geht einzig und alleine um die Liebe, im Zentrum zu sein, in der Liebe unseres Vaters und in der Liebe Jesu. Ich möchte heute Abend mit einer Frage beginnen. Ich weiß, wenn ich jetzt die Frage stelle, dann denkt ihr, es ist ein bisschen lächerlich. Aber ich möchte, es ist mir einfach etwas in den Sinn gekommen, was mich herausgefordert hat, und ich möchte einfach uns da ein bisschen zum Denken ankurbeln. Wer von euch glaubt an Gott? Darf ich das mal sehen? Wer von euch glaubt an Gott? Okay, fast alle. Wer von euch glaubt Gott? Ja, auch wieder fast alle. Das ist ein Riesenunterschied. Viele Menschen glauben an Gott. Aber glauben wir Gott? Glauben wir ihm, wenn er uns sagt in seinem Wort, in Römer 8, Vers 28, alle Dinge dienen zum Besten dem, der Gott liebt. Glauben wir das, wenn wir in Situationen sind, die herausfordernd sind? Glauben wir, dass das uns zum Besten dienen muss, wenn wir Gott lieben? Ich möchte diesen Vers mal lesen aus Römer 8, Vers 28. Es ist eine Schlachterübersetzung, wo ich es lese. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind oder nach der Absicht Gottes berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hat jemand von euch Hoffnung für alle? Okay, ich lese es als Hoffnung für alle, dann ist es auch auf der Kassette, bevor ich euch das Mikro bringen. Da heißt es, das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, den dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und berufen. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, dem ersten unter vielen Brüdern. Wer Gott liebt, den dient alles, aber auch wirklich alles, das hat mir gefallen, alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Und dann heißt es, denn wir sind dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Darum geht es. Darum geht es. In allen Dingen, die Gott zulässt in unserem Leben, die dienen dazu, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist ein bisschen abstrakt. Jesus ähnlicher werden. Verändert sich dann, was verändert sich? Könnt ihr mir mal sagen, wie war Jesus? Was heißt das, wir werden ihm ähnlich? Ja? Demütig sein, den Nächsten höher achten, Christine? Sanftmütig? Geduldig? Barmherzig? Gehorsam, dienend, ohne Sünde, stark, er trägt Unrecht ohne Murren. War vereint mit dem Vater. Sterbend. Also er ist gestorben oder sterbend. Er hat das getan, was er den Vater gesehen hat, was er tut. Oder was der Vater ihm gesagt hat, das hat er getan. Also ich möchte jetzt nicht nur aufzählen, zieht euch das mal rein und denkt, so soll ich werden. Es ist meine Berufung, dass ich so werde. Also ihr könnt noch mehr aufzählen. Kommt euch. Jesus war vollkommen. Ja, Claudia. Ja. Jesus hat sich unterordnet. Ja. Ja, er hat sich nicht vom Äußeren beirren lassen, er sah auf die Herzen. Er hat gedient. Menschen geheilt. Ja. Er hatte Autorität. Er war schlagfertig. Heilig, rein. Freundlich. Heiliger Zorn hatte er auch. Wer hat da jemand noch etwas gesagt? Direkt. Er war voller Licht. Er hat bedingungslos vergeben. Furchtlos. Gut. Gütig, treu. Ohne Fehler. Er hat das Kreuz getragen bis zum Tod. Er hat alle Sünden auf sich genommen. Er hat die Leute unterwiesen. Er war gesättigt mit der Liebe des Vaters. Er hat sein Fleisch besiegt. Er hat Dämonen ausgetrieben. Das ist richtig. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und berufen. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Also das ist unsere Bestimmung, unsere Berufung. All das, was wir aufgezählt haben, in uns so zu werden, zu verinnerlichen, so zu werden. Klar, Jesus, er war ganz Mensch, er war auch Gott. Und natürlich, die Sünden der Welt können wir nicht tragen. Das hat Jesus als Sohn Gottes getan. Aber seine ganzen Charakterien, seine Attribute, die er auf der Welt gelebt hat, da war er Mensch, er war Mensch. Und wir sind berufen, so ihm ähnlich zu werden und so zu werden. Einerseits mit den Dingen, die aufgezählt wurden, in Vollmacht, hat Kranke geheilt, hat Dämonen ausgetrieben. Anderes, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, wie wir am ersten Abend auch gehört haben aus Philipper 2. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Also sind beides, das eine die Vollmacht und das andere den Preis zu bezahlen. Glauben wir das wirklich, was hier die Bibel sagt? Dass uns alles zum Besten dient, schlussendlich, dass uns alles dazu dienen muss, dass wir Jesus ähnlicher werden. Alles in unserem Leben, jede Situation, dass dazu dient, zum Besten und damit auch, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ich möchte eine Person ein bisschen näher betrachten. Wir haben während den ganzen, die letzten beiden Male ist sie immer so wieder ein bisschen durchgekommen und man könnte mit dieser Person ein ganzes Seminar von 4 Abenden machen. Aber ich möchte trotzdem heute Abend nur kurz, Bernhard und auch Silja werden heute Abend auch noch etwas sagen in die Richtung. Ich werde kurz etwas zu Josef sagen. Weil Josef ist da ein Paradebeispiel eigentlich. Wir haben sicher schon vielmal die Geschichte von Josef gehört, aber er hat viele dieser Attribute, die wir auch vorher aufgezählt haben. Und auch Josef ist ein Vorbild für uns. Und ich möchte ein paar Verse lesen aus 1. Mose 39. Vers 1, einfach die ersten paar 5, 6 Verse lese ich. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war in allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Wenn man nur diese paar Verse liest, herausnimmt aus der Geschichte Josefs, dann muss man denken, wow, also dieser Josef, der war schon ein toller Kerl. Der kam vermutlich aus einem guten Elternhaus, hat eine gute Ausbildung genossen, wurde auf die Universität gesandt und dann ist er da nach Ägypten als sein Doktorat gemacht in Ägypten und dort den Leuten gedient und alles ist ihm gelungen. Aber die Vorgeschichte zu diesem, die ist etwas ganz, ganz anderes. Wir kennen sie. Josef ist in einem guten Elternhaus, wissen wir nicht so genau, aufgewachsen. Er hatte einen Vater, der ihn sehr liebte. Der war sein Lieblingskind. Aber das hat sehr viel Neid und Hass bei seinen Brüdern hervorgerufen. Und Josef wurde dann von seiner eigenen Familie, verkauft. Sie wollten ihn sogar töten. Die Brüder, die müssen Josef wirklich gehasst haben. Die wollten ihn töten. Und dann haben sie ihn schlussendlich, weil da auch noch Ruben ein Wort mitgeredet hat, hatten sie ihn dann schlussendlich verkauft nach Ägypten. Josef, ein junger Kerl, weg von seiner Familie, in einem fremden Land, eigentlich eine tragische Geschichte. Und dann lesen wir hier, und alles, was er tat, ließ Gott ihm gelingen. Was war das für ein Typ, dieser Josef? Warum sind ihm die Dinge gelungen? Nach einem so tragischen Start eigentlich. Wie kam es, dass ihm die Dinge gelungen sind? Ich glaube, er war einer, der diese Bedingung erfüllt hat, wo es heißt in Römer 8 und 28, alle Dinge dienen zum Besten dem, der Gott liebt. Und ich glaube, Josef hat Gott geliebt. Über alles. Und er hat ihm vertraut. Und das war die Voraussetzung, dass Gott ihm Gelingen schenken konnte und dass die Dinge, selbst dieser katastrophale Start, den Josef in seinen jungen Jahren gehabt hat, also nicht 16, 18-jährig um das herum, mitten oder entpubertierend, eigentlich eine wichtige Zeit in einem Leben, und Josef hatte so ein dramatisches Erlebnis. Und war da in dieser Fremde draußen, und er hat nicht Gott angeklagt. Wir lesen nicht einmal in seinem Leben eine Anklage Gott gegenüber. Warum hast du das zugelassen? Warum ist das passiert? Meine blöden Brüder, wenn ich nur könnte. Das sind menschliche Reaktionen. Wenn wir ganz ehrlich sind, das steckt in uns drin. Aber das lesen wir nirgendwo von Josef. Wir lesen nur, alles, was er anfasste, gab Gott ihm Gelingen. Alles in seiner Hand. Und da wurden die Leute um ihn herum so aufmerksam auf diesen Jungen, weil er Gelingen hatte in seinem Leben. Und das Entscheidende in solchen Situationen, das Entscheidende ist, wie ist unsere Reaktion? Weil, um Jesus ähnlicher zu werden, passieren uns solche Dinge. Hoffentlich nicht solche dramatische Erlebnisse. Aber es gibt auch einige unter uns, die hatten dramatische Erlebnisse in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Und auf unserem Weg passieren uns immer wieder Dinge, die unschön sind. Schlussendlich dienen sie dazu, dass wir Jesus ähnlicher werden. Die Frage ist, wie reagieren wir in diesen Situationen? Wie ist unsere Reaktion? Wie ist deine Reaktion? Frag dich mal ganz praktisch, wo du heute drin stehst. Deinen täglichen Alltagssorgen. Deinen Herausforderungen, wo du bist. Wie gehst du damit um? Klagst du Gott an? Sagst du, Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, warum ist das geschehen? Gott, wo warst du da? Wo warst du dort? Oder entscheidest du dich einfach, Gott zu vertrauen und loszulassen und zu vergeben? Und einfach ihm zu vertrauen, dass er über deinem Leben wacht. Und wenn du ihm vertraust und das, was wir am Anfang gesungen haben, das Zentrum in deinem Leben, diese Liebesbeziehung mit ihm ist, dass das Fundament in deinem Leben er ist mit seiner Liebe und du ihn einfach nur liebst. Das ist das Fundament, das wir auch loslassen können. Er hat uns zuerst geliebt. Das ist das Fundament, das wir vergeben können. Vertraust du ihm in diesen Situationen? Hältst du fest an ihm? Liebst du ihn? Oder klagst du an? Und das sind ganz, ganz entscheidende Momente. Ich habe mal, das ist schon Jahre her, das ist mir vor kurzem in die Finger gekommen, eine Predigt gehalten über Wüstenzeiten. Und habe irgendwie gemerkt, in Wüstenzeiten, da gibt es immer, entweder das kann dir zu einem Segen oder es kann dir zu einem Fluch werden. Du kannst wie die Israeliten, die gemurrt haben, und die sind schlussendlich gestorben da drin, in diesen Muren, in dieser Wüste. Andererseits, als Mose gebetet hatte, ist Brot gewachsen in der Wüste. Ich meine, stellt euch das mal bildlich vor. Ein Riesenwunder. Oder Fleisch kam vom Himmel gefallen, Wachteln sind heruntergeflogen. Wasser war in der Wüste. Also Wunder, wir können Wunder und Zeichen erleben in den Wüstenzeiten, die wir nie erleben könnten, wenn wir nicht durch eine Wüste gehen. Das sind Chancen, solche Zeiten sind Chancen. Aber die Frage ist immer, wie reagieren wir in diesen Zeiten? Murren wir oder vertrauen wir? Ich meine, da gäbe es viele Beispiele aus der Bibel. Silas und Paulus im Gefängnis, was haben sie gemacht? Gott angebetet, Gott gelobt, Gott gepriesen. Und wie schwer fällt uns doch das in unseren alltäglichen Gefängnissen, in Anführungszeichen, in unseren alltäglichen Nöten und Sorgen drin, einfach Gott zu loben und ihn anzubeten. Ihn über allem zu erheben und sagen, okay Jesus, ich verstehe es nicht, aber weißt du was, ich liebe dich trotzdem. Ich verstehe nicht alles und ich weiß es nicht und ich kann es auch nicht erklären, aber ich liebe dich trotzdem und ich will einfach dich anbeten aus der Tiefe meines Herzens. Und solche Entscheidungen in Wüstenzeiten in unserem Leben, die sind maßgebend, weichenstellend, könnte man schon sagen. Das sind weichenstellende Momente, wie wir, was für Entscheidungen das wir treffen. Zurück, Parallele auch zu Jesus. Etwas, was mich sehr erstaunt, ich habe das gerade irgendwie, gestern ist mir das wieder neu aufgegangen, dass Jesus, er hat 30 Jahre einfach gelebt und gedient. Und erst mit 30 Jahren hat er angefangen zu wirken. Und nur 3 Jahre. Das ist eigentlich, als mir das erste Mal bewusst wurde, hat mich das echt ein bisschen schockiert. Gedacht, wo war Jesus denn 30 Jahre? Aber hat erst mit 30 hat er angefangen zu wirken und hatte dann eigentlich nur 3 Jahre Zeit, um sein Werk zu vollenden. Und ich glaube, dass diese 30 Jahre, das war, es heißt auch im Hebräer, Jesus hat Gehorsam gelernt. Und ich glaube, dass diese 30 Jahre eine Vorbereitungszeit waren, auch damit er schlussendlich gehorsam sein konnte bis zum Tod. Und dasselbe bei Josef. Das war eine Vorbereitungszeit für das Größere, was noch kommen sollte. Ich glaube, Silja wird am Schluss noch etwas dazu sagen, auch was diese Zeiten, zu was die auch dienen und was die auch tun, in unserem Charakter auch, das eben sehr wichtige Auswirkungen auch hat. Aber das war eine Vorbereitungszeit für Josef. Das war so auch Pfunde, die er bekommen hat von Gott, wie wir das letztes Mal gehört haben. Pfunde, die er bekommen hat, Was macht er damit? Und Josef hat sie eingesetzt. Josef hat sie eingesetzt. Er war im Kleinen treu. Er war, als er über dem Garten verantwortlich war, er hat sein Bestes gegeben und der Garten hat angefangen zu blühen. Er hat seine Haltung da hineingegeben, er hat Gott geliebt, er hat Gott vertraut und Gott hat Gelingen geschenkt. Könnte man meinen, well done, Josef, du hast den Test bestanden. Aber dann kam es noch dicker. Josef wurde für etwas angeklagt, wo er völlig unschuldig war. Und das ist ein hartes Stück. Wenn du verdächtigt wirst für etwas oder irgendjemand schiebt dir etwas zu, eine Schuld oder du bist der Dumme und du kannst im Prinzip überhaupt nichts dafür. Überhaupt nichts. Josef, der ist so integer in dieser Situation gestanden. Besser hätte er gar nicht reagieren können, als Potiphas Frau ihn zum Ehebruch animieren wollte. Josef ist so klar und so grad gestanden. Und dafür musste er ins Gefängnis. Und das ist eine falsche Anklage, da musst du zuerst mal gut mit umgehen. Und da sind wir gefordert. Das sind Situationen, wo Gott zulässt in unserem Leben, wo wir gefordert sind, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich sage es wieder einmal, dass wir den Köder nicht nehmen und unsere Hand in der Falle gefangen bleibt. Wichtig, was für Entscheidungen wir treffen. Josef war dann im Gefängnis unschuldig und dann hatte er den Traum von diesen zwei. Noch etwas zum Sagen, selbst im Gefängnis ist ihm alles gelungen. Also selbst da hatte er die richtige Haltung drin, selbst im Gefängnis. Ich meine, das ist auch das, was Bernhard am ersten Mal auch gesagt hat, als er beim Hilfsgüterlager auf den Knien war und Klamotten gepresst hat, dass er sich manchmal vorkam wie im Gefängnis, wie Josef. Aber er hat seine Haltung bewahrt und Gott dabei gedankt und Gott hat das Herz gesehen. Und das ist so ein typisches Beispiel bei Josef, wo alle Menschen, ich meine, der hatte dort weder Familie noch Freunde noch Ehefrau, der hatte nichts, der war alleine und alle Menschen haben sich gegen ihn gewendet. Aber Gott hat sein Herz gesehen. Und das dürfen wir immer wissen in allen Situationen. Wir müssen gar nicht kämpfen. Wir müssen uns gar nicht verteidigen. Wir müssen gar nicht zurückschießen. Weil wir wissen, Gott sieht doch mein Herz. Gott sieht mein Herz. Gott sieht mein Herz. Und er weiß, wie ich es meine. Er weiß, wie ich es meine. Und dann war Josef im Gefängnis und hat diese Prophetien gehabt über diesen zwei Männern. Und dem einen hat er den Tod prophezeit, dem anderen das Leben. Und dann hat er zu ihm gesagt, wenn du wieder im Dienst bist, dann denk an mich. Hat er wieder einen Hoffnungsschimmer gekriegt. Aber der hat es vergessen, der hat nicht mal an ihn gedacht. Wieder, pang, wieder eine Riesenenttäuschung. Ich meine, das Leben von Josef ist krass. Wenn ihr das einfach mal Schritt für Schritt wirklich betrachten, was der junge Kerl alles durchgemacht hat, dann ist das eine krasse Geschichte. Das ist eine harte Geschichte. Ein hartes Leben. Und zu sehen, was Gott daraus gemacht hat, das ist doch so etwas Ermutigendes. Josef hat nicht über den Mann geschimpft, der ihn vergessen hat und jeden Tag beim Wächter sich beklagt und gesagt, jetzt hol doch den mal, jetzt soll der doch mal für mich reden oder irgendwie, sondern Josef hat weiter gedient und er hat sein Bestes gegeben an dem Ort, wo er war. Obwohl er hatte Verheißungen in seinem Leben, dass seine Brüder und seine Eltern ihm dienen werden. Er hatte Verheißungen, Riesenverheißungen in seinem Leben und da sitzt er im Gefängnis drin. So eine Diskrepanz. Und ich denke, wir kennen das in unserem Leben. Das sind Verheißungen über unserem Leben. Das sind Prophetien über unserem Leben. Wir haben das am ersten Abend auch gesehen. Die meisten von uns gesagt haben, jawohl, da ist eine Berufung auf meinem Leben. Jawohl, Gott hat zu mir geredet. Das sind Worte, wo ich weiß, das ist eine Richtung. Und wie oft fühlen wir uns ganz am anderen Ende. Ganz am anderen Ende und denken, wie kann das sein? Wie komme ich je in das hinein, was Gott für mein Leben hat? Guck mich mal an, wo ich sitze. Und das sind Prüfungszeiten. Und ich sage das nicht leichtfertig, das sind nicht leichte Zeiten. Das sind schwierige Zeiten. Aber wenn wir Jesus lieben, dann müssen auch diese Zeiten uns einfach zum Besten dienen. Sie müssen. Weil Gott kennt unser Herz und er weiß, wie wir es meinen. Ich weiß nicht, wo Claudia nachher noch hingeht, deshalb springe ich jetzt hier ein. Aber was mir einfach jetzt auch groß geworden ist, eben das Wort sagt, allen denen, die alle Dinge dienen zum Besten, denen, die Gott lieben. Und wisst ihr, so einfach denken wir, ja, ist ja klar, ich liebe Gott. Aber was ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht, dass ich Gott liebe, bis ich in der Prüfung drin bin. Und das ist eben auch ein Zweck von dem, dass Gott uns Tests und Prüfungen schenkt, damit er uns zeigen kann, was es heißt, ihn zu lieben. So oftmals meinen wir, wir lieben Gott und wir wissen es nicht, dass es vielleicht im Ernstfall ganz schwierig ist und wir versagen. So wie der Petrus, der gesagt hat, Jesus, ich gehe mit dir bis in den Tod. Er hat wirklich geglaubt, er liebt diesen Jesus über alles. Und Jesus kannte sein Herz und hat gesagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Seht ihr, wir alle wissen oft gar nicht, was in unseren Herzen drin ist, bis der Test kommt. Und deshalb können wir uns da auch gar nicht groß vorbereiten mit sagen, ich will Gott lieben bis zum Schluss. Wir können wirklich nur sagen, Gott habe Gnade mit mir. Weil es ist Gottes Gnade, dass wir nicht aufgeben. Es ist Gottes Gnade, dass Leute, die verfolgt werden und in solchen Situationen sind wie dieser Josef, dass sie wirklich Gott lieben weiterhin und noch stärker lieben. Aber das ist Gottes Absicht damit. Und ich denke, das ermutigt mich einfach zu wissen, Gott lässt sogar auch den Test zu, die Prüfungen zu, damit meine Liebe für ihn stärker werden kann. Weil das ist schlussendlich das, was Gott sucht, was ihm wichtig ist für dich und für mich, dass deine Liebe, dass meine Liebe für ihn stärker wird. Danach sehnt sich Gott. Und da ist es ihm sogar wert, dass wir dafür durch Prüfungen gehen müssen, durch Tests gehen müssen. Er sagt, mein Kind, ich weiß, dass es schwierig ist für dich. Ich leide mit dir, aber ich sehe das Gold. Ich sehe dein Herz, das noch mehr feurig sein wird, mich noch mehr lieben wird. Und deshalb sagt Gott, ist es mir wert, auch wenn es mir weh tut, dass wir zusammen durch diesen Test gehen müssen. Und ich mag eben diesen Vers, den Rick Joyner immer wieder gesagt hat, verpasse deine Prüfungen nicht, verschwende deine Prüfungen nicht. Verschwende sie nicht. Denke nicht einfach, ach, wie lange sitze ich jetzt da drin schon. Verschwende sie nicht. Da ist ein Wert drin, in jedem Einzelnen.
Ich denke auch, Josef, der hat's gepackt, der hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Petrus, der hat's nicht gepackt. Und ich denke, solche Situationen, die sind für uns oftmals am entmutigsten, wenn wir unsere eigene Schwäche entdecken und merken, ja eben, eigentlich habe ich gedacht, ich liebe Jesus so sehr und wie habe ich jetzt reagiert? Oder wo stehe ich jetzt? oder was habe ich jetzt für ein Mist gebaut? Wie bin ich jetzt wieder schräg draufgekommen? Warum habe ich Jesus jetzt wieder verleugnet? Das sind oftmals die schwierigsten Momente, wenn wir ab unserer eigenen Schwachheit und Unzulänglichkeit uns an der festbeißen. Und trotzdem, selbst da ist Gott drüber. Ich mag das, dass er meinen Mist zu Dünger macht. Selbst da kommt was Gutes raus. Selbst das dient zum Guten. Selbst das dient zum Guten. Und ich denke auch für Petrus, das war ein entscheidender Moment in seinem Leben, wo seine Ambitionen auch gebrochen wurden. Auch das muss Gott manchmal zulassen in unserem Leben. Wo unsere eigene Stärke gebrochen wird und wo wir merken, ich bin wirklich abhängig von der Gnade Gottes. Ich bin abhängig von der Gnade Gottes.
Als ich mich vorbereitet habe, auch für heute Abend, und ich hatte schon beim ersten Mal, habe ich schon Claudia gesagt, das habe ich auf dem Herzen. Und dann habe ich beim zweiten Mal gedacht, passt es jetzt rein? Und jetzt beim dritten Mal dachte ich wieder, passt es jetzt rein? Aber ich merke, es ist gerade nicht der Zeitpunkt, aber etwas anderes, wo Gott mich überführt hat. Da wollte ich euch einfach mit reinnehmen, auch in dieses, wo stehen wir mit unseren Herzen? Und im Dienen und im Leiten, wir gehen und so schnell passieren Sachen, wir werden missverstanden oder wir werden von jemandem auch verletzt. Wir werden irgendwie verletzt und ziehen uns zurück oder fangen an mit Richten und so. Und ich habe es gerade so, als ich mir Zeit genommen habe nochmal, ich bin so auf den Berg gefahren und da hat Gott mich einfach überführt, wo ich gemerkt habe, wie ich jemanden gerichtet habe, wo ich gemerkt habe, ups. Und es war sehr interessant. Ich habe so mich vorbereitet für diese Stelle eigentlich, die ich jetzt schon immer auf dem Herzen hatte. Und vielleicht kommt die irgendwann mal. Aber auf jeden Fall plötzlich hat Gott zu mir geredet. Und ich möchte euch das ganz kurz vorlesen. Weil ich habe gerade so Gott gefragt, soll ich das vorlesen oder nicht? Dann mache ich da hin und dann steht er. Dann trat Petrus zu ihm. Dann dachte ich, ja klar, Petrus, das geht jetzt gerade um ihn. Dann muss das doch schnell rein. Und ganz kurz einfach, dass ich das vorlese. Und da hat Gott... Und dann sage ich einfach das nochmal, was Gott einfach auch in mir, meinem Herzen gemacht hat. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal oder bis 70-mal 7. Jetzt die rechnen können, können gerade schnell hochrechnen, ja. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Und ich habe es etwas hochgerechnet, so was das ist in geldmäßig. Und ich habe da auch schon Predigen drüber gehört, aber ich bin da irgendwie bei ein paar Millionen hängen geblieben. Und dann glaube ich, wäre es nochmal ein paar Millionen und nochmal ein paar Millionen mehr geworden. Also es ist sehr viel. Und ich glaube, das hätte er niemals bezahlen können. Deswegen hat er auch gesagt, okay, ich verkaufe selbst deine Frau, deine Kinder und vielleicht, ich glaube, das hat nicht gereicht. Der Knecht nun fiel nieder und bat diesen Herrn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Vorher waren es 10.000 Talente und 10.000 Talente, das ist mega viel. Ein Talent ist 6.000 Denare und ein Denar ist das, was man pro Tag eigentlich verdienen konnte. Das heißt, diese 100 Denare, das war 100 Tageslöhne eigentlich, was der andere ihm geschuldet hat. Und der andere, ich habe schon gesagt, es hat meine Rechenkunst sogar überstiegen. Ja, es war so ein Riesenmillionenbetrag, Hunderte, 100 Millionen oder ich weiß nicht, ob das sogar, ja, noch mehr, okay. Und er griff ihn, okay, jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach, bezahle wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt hatte. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herzu und sprach zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deinem Mitknecht erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte oder bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ups, das hat plötzlich Gott so zu mir geredet. Ich habe mich auf heute Abend vorbereitet und ich wusste, okay, Gott sagt, hey, wenn du hier stehen willst, dann geht's um dein Herz. Dann geht's um dein Herz. Vergib. Und dann musste ich einfach auch, und das war auch für mich, auch diese Anbetungszeit war so schön. Wir hatten ganz andere Lieder rausgesucht, Diana, gell, zuerst. Oder so, was ich eigentlich von Gott irgendwie dachte, das ist so die Linie. Und plötzlich hat Gott so in dem Fluss einfach seine Liebe einfach geschickt. Und ich habe gespürt, okay, jetzt kommt das Lied und das Lied. Und er hat mich so einfach nochmal überrascht. Und ich habe da vorher schon, wo ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, ja Herr, ich will von Herzen vergeben. Und vergib mir, Herr, weil du hast mir doch alles vergeben. Und ich muss einfach nochmal zurückblicken, was Gott in meinem Herzen alles getan hat. Und ich glaube, dass auch dieser Josef, der war gesättigt in seinem Herzen, weil wenn er verbittert gewesen wäre gegenüber seinen Brüdern, die ihn verkauft haben, wenn er verbittert gewesen wäre, auch gegenüber Potiphar und auch gegenüber der Frau und den ganzen Lügen, er wäre selbst im Gefängnis, er wäre nicht weitergekommen, er hätte diese Tests nicht bestanden. Und Gott hat mich auch da wieder auch gesagt, und ich sage das auch und demütige mich da auch, wo Gott gesagt hat, hey Bernhard, du hast dein Herz hart werden lassen, du hast gerichtet, du hast nicht vergeben. Und dann habe ich gemerkt, okay Herr, vergib mir. Und ich vergib dieser Person auch und habe das einfach gemacht und merke einfach, es ist so gut. Und einfach das ist auch auf dem Weg von Dienerschaft, von Leidenschaft, wo wir gehen, wo wir Verletzungen abkriegen, wo wir auch andere verletzen, wo wir auch gefragt sind, auch einen Schritt hinzugehen, uns zu demütigen, um Vergebung zu bitten. Das bleibt nicht aus. Wir werden Fehler machen, aber in dem einfach zu wissen, Halleluja, danke Jesus. Du hast alles bezahlt und aus deiner Liebe heraus darf ich gehen. Aus deiner Annahme heraus. Ich habe das vorhin deswegen noch gesagt. Mein Punkt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich habe einfach gesagt, Jesus, er war gesättigt mit der Liebe des Vaters. Und das hat mich einfach auch so berührt heute Abend im Vorbereiten, wo ich gesagt habe, ja Herr, ich will auch gesättigt sein in deiner Liebe, im Gehen. Und das wird immer wieder kommen, dass wir missverstanden werden, dass Gott das sogar auch zulässt. Aber das, wie Claudia gesagt hat, diese Dinge, alle Dinge sollen uns zum Besten dienen. Und in dem auch zu wissen, wow, Gott ist so gut und er nimmt mich. Und dann auch immer wieder auch unser Herz zu erforschen zu lassen. Für mich, ich habe vorhin zu Claudia gesagt, müssen wir überhaupt noch was sagen mit diesen Songs, die wir da eigentlich abgespielt haben, weil das war so tief auch. Bringe mich wieder zu dir zurück. Nichts zu erwarten von der Welt, selbst nicht vom besten Freund, sondern allein von dir, Herr. Und auf dich zu schauen und immer wieder unsere Herzen auch in diese Innigkeit zu gehen und zu tanken bei ihm. Und das brauchen wir immer. Und ich habe mich so wohl gefühlt, wo ich gehört habe, ja, da sind einige erschöpft und ausgepowert, dass wir gemeinsam an diese Quelle gehen können. Gemeinsam auch immer wieder auch prüfen können, Herr, wo habe ich irgendwie Lasten, falsche Sachen auf mich genommen? Wo habe ich mich auch schuldig gemacht und das blockiert? Und wir müssen nicht kämpfen für unsere Rechte, weil wir haben so einen starken Gott. Wir haben einen Vater, der alles weiß. Und selbst wenn es ungerecht war oder dies oder jenes, ja, wir können loslassen und sagen, okay Herr, du bist größer. Und ich merke da, wow, mein Herz ist noch oftmals so klein und begrenzt. Und das wollte ich einfach mit reinnehmen auch, wo Gott mich wieder herausgefordert hat. Und ich gemerkt habe, der Schlüssel ist, dass ich mich öffne für die Liebe vom Vater. Weil auch ich weiß, ich bin dieser erste Mann. 10.000 Talente, unbezahlbar, ist mir vergeben worden. Halleluja. Und dann maße ich mir an, wenn einer von meinen Brüdern oder Schwestern kommt, dann nicht zu vergeben. und dann noch irgendwas Großes draus zu machen. Hilfe, Herr, vergib, Herr. Weil wenn man die 100 Denare gegen diese 1000, 10.000 Talente macht, dann ist das nichts, absolut nichts. Aber es wird so riesig, wenn mein Herz eng ist. Aber wenn ich nicht in dieser Liebe gesättigt bin. Und im Gehen, im Dienen, bleibt es nicht aus, dass wir nicht verletzt werden, dass wir missverstanden werden. Und da drin fordert uns Gott heraus, immer wieder unsere Herzen vor ihm hinzubringen und ihm hinzulegen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Vielleicht hat mich niemand verstanden, vielleicht mein Leiter nicht. Vielleicht habe ich euch auch schon missverstanden, ja, wie auch immer. Aber er hat euch verstanden und er sieht euer Herz. Und da, um das geht's, dass wir wissen, danke Vater, du siehst mein Herz und du bist treu und ich liebe dich und es geht eigentlich um das, das ist das Zentrum und ich komme nicht zu kurz, weil du kümmerst dich um mich. Du hast mir alles vergeben und aus dieser Haltung kann ich auch vergeben und eine Weite haben, auch in dem, wo ich diene und wo ich gebe. Soll ich jetzt noch ganz kurz zu dem Eigentlichen kommen? Dann kann ich es noch loswerden. Weil wir sind nächste Woche, sind Claudia und ich nicht da, weil wir in Lüdenscheid bleiben. Also wir gehen nach Dortmund zu dieser Teenager-Konferenz. Aber wir merken irgendwie, wenn wir schon da oben sind, das ist 40 Kilometer von Lüdenscheid weg, dann wollen wir ein paar Tage dort auch noch verbringen. Einfach mit unseren Freunden dort. Und deswegen wird der Abschluss dann auch Silvia und Lavin auch noch machen. Und deswegen kann ich es jetzt noch reinbringen. Okay, und zwar ist es auch interessant, weil eigentlich durch diese Stelle bin ich eigentlich auf die andere Stelle gekommen, wo ich so gemerkt habe, aha Herr, das ist ja immer, wenn man auch lehrt, man lehrt immer sich selber auch. Und das ist auch dieses, auch in dieser Demut auch zu gehen und nicht zu sagen, ja, also ich habe schon alles erlebt und jetzt sage ich euch mal, wie das mit dienen geht, sondern zu sagen, ja Herr, ich lehre mich auch in dem Ganzen. Und Herr, ich weiß, ich brauche genauso wie jeder andere auch deine Gnade, in dem Gehen wirklich auch in dieser Gnade Schritt für Schritt zu gehen. Diese Stelle, wo ich vorgelesen habe vorhin, das ist Jesaja 58. Jesaja 58 ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Aber ich will nicht auf das ganze Kapitel eingehen, weil das ist mega, mega umfassend, mega groß. Und da geht es um Fasten, da geht es um falsche und um echte Frömmigkeit. Aber ich möchte kurz etwas rausziehen. Man darf auch manchmal, man muss nicht immer die ganze Bandbreite predigen, sondern hier möchte ich einfach das rausnehmen, diesen Aspekt, den ich spüre, der jetzt reinpasst und dass da noch genügend Zeit ist, weiterzugehen. Und zwar ist das einfach auch, wo es darum geht, auch ums Dienen, ums Geben, um etwas auch von mir loszulassen und zu geben und mich für andere einzusetzen oder auch mein Herz, es geht um beides, und auch mein Herz zu überprüfen und in dem zu erleben, wie Gott mir begegnet und wie ich nicht zu kurz kommen werde. Das, was Claudia am Anfang gesagt hat, es wird alles zum Besten dienen. Und eine der Lieblingsverse kommt dann etwas später noch. Und das wollte ich gerade auch noch lesen, weil das ist in dem Zusammenhang von hier, was ich jetzt dann lese. Und das ist eben auch, braucht ihr nicht aufzuschlagen, in Römer 8, Vers 32. Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und das ist diese Dimension. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont und hat ihn für dich und für mich gegeben. Und dann sagt er noch, das ist schon der Hammer, oder? Und dann sagt er, wie viel mehr wird er uns nicht mit Jesus noch alles schenken? Und deswegen brauche ich keine Angst haben, zu kurz zu kommen, weil er mir alles schenkt, mit ihm darüber hinaus noch. Jesaja 58, und zwar möchte ich ein paar Verse einfach rausnehmen hier. Es geht hier am Anfang einfach um falsche Haltungen vom Fasten, dass die Leute es sehen und so weiter. Und dann geht es hier, nennst du das ein Fasten und einem dem Herrn, es ist ab Vers 6, ein wohlgefälligen Tag ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass er jedes Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlos Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Das heißt auch, deinem Nächsten nicht entziehst, heißt auch, dass ich so, in unserer Gesellschaft ist Individualismus so geprägt, dass ich mich zurückziehe. Ich könnte jetzt über alles, ist fast eine Predigt oder so, über jedes Einzelne, aber das ist zum Beispiel ein Aspekt auch, wo ich sage, jetzt brauche ich meine Zeit, jetzt muss ich und ich und ich, jetzt muss ich mich, sonst komme ich zu kurz und so. Aber interessant, was hier steht. Vers 8. Und das ist so mit dem Fragen, vorher besteht es nicht darin, ist es nicht das? Und dann heißt es, und dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen, deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten, du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte, jetzt auch nochmal interessant, wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden, das war das, was ich vorhin auch gesagt habe, wo ich gerade wieder Buße tun musste auch und wo Gott mich überführt hat. Wo du das fortschaffst, das Joch, auch falsche Jochs auf andere zu legen, falsche Erwartungen, das Finger ausstrecken. Drei gehen zurück, einer geht vor. Böses Reden. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre, auch in der Wüste. Und deine Gebeine stärken, dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen und die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten und du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Ist es nicht von euch, von jedem von uns ein Traum, dass wir eigentlich diese sind, dass wir genannt werden Vermaurer von Breschen, von Löchern in den Mauern? Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen, da wo Sachen kaputt sind, wo Menschen verletzt sind. Das ist unsere Berufung. Wenn wir in diesen Lebensstil hineinkommen, zu wissen, wir werden nicht zu kurz kommen. Das heißt, wenn der jetzt wieder anruft, aber eigentlich will ich doch meine Zeit haben jetzt. Ich brauche jetzt unbedingt meine Zeit mit Gott. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Zeiten mit Gott haben. Es ist ganz wichtig. Das ist die Grundlage, dass wir überhaupt gehen können. Und ich glaube, Gott hat mich da auch überführt. Heute Morgen habe ich mir Zeit genommen, aber ich habe mir nicht genug Zeit genommen. Und ich glaube, deswegen kam da auch, und das war ein paar Tage vorher schon, dass das einfach so schnell geht, wenn wir dann gehen, 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 wir geben, aber wenn wir nicht gefüllt sind, so schnell kommen dann diese Verletzungen oder diese Sachen, wo wir leer werden und wo dann ja dieses Harte kommt auch. Und dann kommt dieses böse Reden, dieses Finger ausstrecken, dieses Joch ganz schnell hinein. Aber Gott sagt, wenn ich das ablege, und wenn ich auch bereit bin zu wissen, ich kann mein Leben hingeben, ich kann dienen, ich muss gar nicht zuerst mal schauen, dass ich perfekt bin und alles heil ist, sondern im Gehen auch, sagt Gott, ich kümmere mich um dich. Ich bin treu und dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Es sind Verheißungen, die sind so glorious, so herrlich. Ja? Oder auch, wenn es hier steht, deine Gerechtigkeit wird für dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Ich meine, das ist wie die Bundeslade, ja? Das Volk Israel, vorne die Feuersäule, die Wolkensäule, die Schatten gibt. Die Herrlichkeit Gottes sind die Verheißungen an uns. Das heißt, wunderbare Verheißungen, wenn wir gehen und wenn wir auch dienen, wenn wir unsere Herzen weich behalten, wenn wir uns nicht zurückziehen und denken, ich darf ja nicht zu kurz kommen, sondern ich weiß, Gott kümmert sich um alles. Es ist auch wichtig, dass ich mich ausstrecke für Heilung. Ich sage, jetzt bin ich zuerst dran. Es geht Hand in Hand, aber dass es in dieser Balance ist auch, in diesem Grundvertrauen zu wissen, Gott verheißt so vieles, dass wenn ich gebe auch, dann gibt er vielfältig zurück. Und das ist eigentlich so Jesaja 58, was ich kurz einfach reingehen wollte. Ich will nicht mehr Zeit nehmen. Ich meine, da könnte man mega viel auch darüber erzählen. Und aber einfach auch, es geht um den Lebensstil auch von der Hingabe. Er hat alles gegeben. Er hat mir diese ganze Schuld vergeben. Und diese Hingabe heißt auch Vergebung zu geben, ja? Nicht nur, ich muss jetzt dem Hungrigen mein Brot brechen und ich muss dies und jenes und dieses und dieses machen. Da ist auch eine Gefahr drin, dass ich ganz schnell auch meine Identität in diesem Tun auch drin habe. Sondern Jesus hat nur das getan, was er den Vater hat tun sehen. Und da auch immer wieder zu fragen, Herr, was sind die Werke, die du vorbereitet hast? Aber auch zu wissen, wenn ich gebe, dann gibt Gott mir viel, vielfältig zurück. Und auch dieses Vergeben, diese Liebe geben, dieses Vertrauen in meinen Nächsten hineinzugeben. Ja? Warum? Weil er vertraut mir. Er vertraut mir, obwohl er mich komplett kennt, obwohl er genau auch weiß, wo ich versage. Er weiß das. Er weiß das schon im Vorhinaus, weil Gott ist zeitlos. Er weiß das. Und trotzdem vertraut er mir das an. Auch hier zum Beispiel stehen zu dürfen, er vertraut es mir an. Und das ist mega Vertrauen. Und wie viel, und dann fordert er mich heraus, auch Vertrauen in jeden Einzelnen hinein zu investieren. Aber lasse ich mein Herz eng werden, kann ich das nicht. Und deswegen einfach, lass uns immer wieder auch gefüllt sein mit dieser Liebe, mit dieser Leidenschaft von Jesus, auch im Gehen miteinander, wo wir den anderen dann wirklich auch, es ist auch gefallen vorhin, höher achten können wie mich selber. Dann kommen wir weg von diesem Finger ausstrecken. Oder vielleicht strecke ich dann den Finger aus und sage, wow, toll gemacht. Und dann ist es ein richtiges Finger ausstrecken, aber nicht, hey du. Und Gott nimmt uns in diese Ebene mit hinein. Aber es geht immer wieder, dass wir unsere Herzen weich werden lassen und wissen, er hat so viele Verheißungen gegeben. Wenn wir geben, wenn wir unsere Leben hingeben, und das fängt auch immer im engen Rahmen an, auch in meiner Familie, mit meinem Sohn, mit, ja, einfach drumherum, wirklich da eine Extrameile zu gehen und zu wissen, oh Gott kümmert sich drum, ich kann das machen. Und dann geht es weiter und weiter und weiter, im Kleinen treu zu sein und ins Große zu gehen, weil ich weiß, Gott sieht die Sachen. Aber auch in dem, ich brauche es nicht hoch aufrechnen und sagen, okay, jetzt habe ich das und das für Gott gemacht und jetzt muss er doch. Das geht nicht. Es ist nicht einfach irgendein Mechanismus, sondern es ist diese Beziehung, diese Herzensbeziehung, dieses Vertrauen. Und ja, ich habe das einfach wieder neu auch erlebt, wie auch heute wieder Gott mich so tief reingenommen hat in dieses, einfach in diese Liebesbeziehung, wo ich auch gesagt habe, ja, bringe mich wieder zu dir zurück, heim zu dir, wo deine Liebe mein Alles ist, ganz nah bei dir zu sein. Und das ist etwas, wo uns Gott täglich einlädt dazu. Und aus dem heraus fließt es dann wieder. Und dann wird es weich und dann kann ich wieder gehen und dann ist es frisch und dann ist es nicht, oh, jetzt muss ich noch das machen und jenes und Hilfe und ja, sondern dann fließt es. Und Gott gibt Gnade dazu, auch in den täglichen Sachen, wo wir alle drinstehen. Und darüber hinaus, wo Gott uns herausfordert, auch im Leib Jesu auch Schritte zu gehen und wo Gott Gnade geht. Und dann ist es nicht eng. Es geht immer auch um unser Herz. Okay.
Es ist immer eine Herzenseinstellung. Es geht immer um unser Herz. Und wie oft streben wir etwas an und eigentlich ist Gott daran, an unserem Herz. Wie oft wollen wir in etwas reinkommen oder wollen etwas und Gott, der Weg ist das Ziel. Gott ist mit uns dran, mit unseren Herzen, auf unserer tagtäglichen Basis. Und wie gesagt, wenn Jesus 30 Jahre brauchte, um vorbereitet zu werden und dann 3 Jahre effektiv war, wie viel mehr wir. Josef, der wurde am Schluss, um der Story noch ein Happy End zu geben, der wurde über alle gesetzt im Reich. Nur der Pharao war ihm noch höher. Sonst war er der Zweithöchste im Riesenreich und von überall her kamen sie zu ihm, selbst seine Familie schlussendlich. Aber um da stehen zu können, brauchte er eine Vorbereitungszeit. die entscheidend war. Und da ist Gott dran, unsere Herzen so vorzubereiten. Und es geht nie darum, was ich alles tue, auch nicht, was ich tue für Gott, sondern es geht immer um mein Herz. Ich weiß noch, als ich das erste Mal die Botschaft, 2001 war das, als wir hier in die Gemeinde, der Gemeinde waren, als ich das erste Mal, David Demian, das erste Mal zu uns auf Besuch kam, dass ich das erste Mal seine Botschaft hörte, wie mich das total erschüttert hat. David Demian hat gesagt, hat das ein bisschen einfach in Frage gestellt, hat gesagt, hey, wie viel machen wir für Gott und was ist das Resultat? Wie viel studieren wir über Gemeindewachstum und wie stark wachsen unsere Gemeinde? Wie viele Evangelisationen fahren wir und wie viele Leute bekehren sich? Und ich kam aus einem totalen aktiven Lebensstil raus zu dieser Zeit. Wir sind Einsätze gefahren in der Mongolei, wir haben Hilfsgüter verteilt in Sibirien, wir haben den Obdachlosen gedient in Lüdenscheid, wir haben evangelisiert am Samstagmorgen auf dem Marktplatz, ich war so aktiv. Aber meine Beziehung mit Gott, die war irgendwo auf der Strecke geblieben. Ich habe viel gemacht, aber mein Herz war nicht immer unbedingt richtig. Meine Beziehung zu Gott war oftmals nicht das Fundament. Und so schnell hat man eine Identität, Bernhard hat es auch erwähnt, eine Identität in dem, was man tut. Und denkt, hey, ich bin ja schon gut. Bin ja geistlich, ich bin im geistlichen Dienst und ich evangelisiere und ich tue all die Pflichten und ich mache das. Und Gott schaut auf so etwas anderes. Gott schaut auf unsere Herzen, das nützt dir gar nicht, wenn du das alles machst. Gott schaut dein Herz an und er sieht das, was niemand anders sieht. Er sieht dein Herz. Und dann durch diese Botschaft auch von David Demian kam ja dann auch in unsere Gemeinde das ganze Warten vor Gott, ist da eigentlich auch geboren worden, wo wir gesagt haben, okay Herr, wir wollen hören, was du sagst und dann wollen wir tun. Wir wollen hören und dann tun, weil wenn wir hören und dann tun, dann sind wir effektiv. Und wenn wir selber machen, dann machen wir vieles. Machen wir viel Lärm und viel Staub, aber wir treffen nicht immer ins Schwarze. Und Jesus wurde 30 Jahre lang vorbereitet, aber dann hat sein Leben ins Schwarze getroffen. Josef wurde vorbereitet, aber dann hat sein Leben ins Schwarze getroffen. Mose war 40 Jahre in der Wüste, aber dann hatte er eine Berufung für die Nation. Wir wissen auch, Paulus war 14 Jahre in der Wüste, bevor er aktiv wurde im Dienen. Und lieber lasse ich mich 30 Jahre vorbereiten und triff dann ins Schwarze, als dass ich 30 Jahre etwas tue, wo ich gar nicht den Vater tun sehe. Und da, egal wo du stehst, ist Gott daran, unsere Herzen zu formen, uns vorzubereiten. Im täglichen Leben, auf das kommt es darauf an, dass wir umgestaltet werden in das Bild von Jesus. In unserem alltäglichen Leben, das ist das Ziel. Und wenn wir die Lektionen lernen und manchmal tappen wir daneben, wie Petrus, und manchmal packen wir es. Aber wenn wir da mit diesem transparenten, offenen, weichen Herz durchgehen, wie Bernhard auch gesagt hat, nicht nur gesagt hat, sondern was er eine Botschaft hat, ich weiß auch nicht, nicht nur Worte, sondern was er ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn wir mit so einem einfach transparenten und weichen Herz und offenem Herz, demütigen Herzen, tagtäglichen Leben durchgehen, dann ist es wie ein Pfeil, der gespannt und gespannt wird. Und im richtigen Moment trifft er ins Schwarze. Und unsere Leben sind bestimmt ins Schwarze zu treffen. Aber das Ziel, der Weg ist das Ziel, unser tägliches Leben. Unser tägliches Leben. Unsere täglichen Entscheidungen, unsere täglichen Hingabe, unser tägliches Vergeben, siebenmal täglich, siebenmal 70-mal täglich, siebenmal 7-mal, 70-mal, 70-mal, 7-mal, 70-mal, 7-mal täglich. Das sind die Dinge, die uns umgestalten in Jesu Bild. Das sind die Dinge, die uns zu Leitern heranwachsen lassen. Das sind die Dinge, die unser Leben ins Schwarze treffen lassen.
Wenn ich jetzt euch fragen würde, bitte sagt mir doch mal, wer von euch denkt, dass er in seiner Berufung wandelt? Kann ich mal die Hand sehen? Was sagst du? Zu deiner Berufung hier? In deiner Berufung, zu deiner Berufung. Genau. Also ich bin sogar überrascht, dass einige kühn sagen, ich wandle in meiner Berufung. Ist auch schön. Ich kann das, glaube ich, nicht sagen, aber ich denke, es ist auch eine Ermessensfrage, was wir unter Berufung verstehen. aber ich denke einfach, wie das Claudia und Bernhard auch gesagt haben, es ist ein Prozess. In unsere Berufung hineinzukommen ist ein Prozess und da geht es um nicht das Ziel allein, sondern um den Weg. Und was einfach ich hoffe und was uns ein Anliegen ist, dass ihr alle, ganz egal wo ihr seid, am heutigen Tag und am gestrigen Tag und am morgigen Tag euer Bestes gebt, damit ihr so geschliffen werdet, um da hineinzupassen, wohin Gott euch setzen möchte, wozu ihr berufen seid. Aber eben, oft tönt das sehr futuristisch, also eben diese Zukunft, wann komme ich an diesen Ort? Und Gott sagt, heute, jetzt ist die Zeit. Und eben, ich habe gesagt vorher, ich weiß selber nicht recht, ob ich denke, zum Teil wandle ich in der Berufung, wozu Gott mich bestimmt hat, zum Teil. Aber ich weiß auch und ich will das immer wieder sehen, dass Gott noch viel mehr hat für jeden Einzelnen von uns. Und hört nie auf, werdet nie bequem, denkt nie, ja, jetzt habe ich's, jetzt bin ich darin, wozu ich so lange gewartet habe. Ich denke, dann wird's gefährlich, oder? Weil Gott sagt, er will überbitten und tun, überverstehen will er tun für seine Gemeinde. Und wir alle, wir gehören zu dieser Gemeinde. Er will über unsere wildesten Träume hinaus, wie es in einer Übersetzung heißt. Und wir alle sollen da mitträumen. Wir alle sollen sagen, Herr, wir sind nicht zufrieden mit dem Kleinen, das wir jetzt sehen. Wir sind nicht zufrieden auch mit unserem Leben. Auch so angenehm es manchmal sein kann, wenn du mal keine Tests und Prüfungen hast für eine kurze Weile, dann ist es mal wieder bequem und dann kommen wieder die Tests, damit es uns nicht zu bequem wird. Aber wir sollen nicht zufrieden sein, sondern sagen, Gott, bitte, gib uns das große Bild. Und eben wie Claudia und auch Bernhard gesagt hat, bei Gott geht es ja nicht um die Gaben oder um die Berufungen. Gott könnte ja alles selber tun, wenn er wollte. Oder er könnte seine Engel benutzen. Oder, also ich meine, er brauchte uns ja nicht. Aber er hat sich entschieden, mit dir und mit mir Geschichte zu machen. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist einfach so. Und er liebt uns und er sagt, ich will es nicht ohne euch tun. Aber ihm geht es nicht darum, dass, weißt du, eben, es geht ihm nicht um meine Gaben, es geht ihm in erster Linie um mein Herz. Und das ist die Botschaft, die wir heute gehört haben. Und irgendwie dann, trotz meinen Schwächen, oder man muss auch sagen, trotz meinen Stärken. Manchmal denken wir, es ist wegen unseren Stärken, aber Gott sagt, okay, ich gebrauche dich trotzdem. Also eben, Gott kommt mit uns ans Ziel, durch die Prüfungen, durch die Josef-Erfahrungen, durch die Mose-Erfahrungen in der Wüste, durch. Er kommt mit uns am Ziel, wenn wir sagen, Gott, ich will. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Und darum geht es. Und Claudia hat eben einmal am Anfang gesagt über diesen Josef im 1. Mose 39 in diesen Versen 1 bis 6 eben, wo wir da über ihn lesen, wie gut es ihm ging, wie alles, was er gemacht hat, ist ihm gelungen. Und sie hat dann eben gesagt, wenn wir dann nur diese Geschichte von Josef anschauen, dann denken wir, wow, dieser Typ hat's geschafft. So hätte ich das auch gern, dass alles, was ich tue, mir gelingt. Und manchmal geht es uns doch so, wir sehen einen Menschen in seiner Blüte, in seiner Berufung und wir denken, wow. Aber wir sehen nicht die ganze Story. Wir sehen nicht die Gefängnisse, wir sehen nicht die Leiden, wir sehen nicht die Wüste. Oftmals sehen wir nur einen Abschnitt einer Story. Auch wenn wir Menschen sehen, große Prediger oder Leute, wo wir denken, das ist mein Traum. Oder wunderbare Familien vielleicht, wenn du noch allein stehen bist. Und dann denkst du, wow, das ist eine tolle Story. Aber du siehst nur diesen kurzen Teil davon. Und ich denke, so ging es Josef, so ging es vielen Charakteren in der Bibel. Sie haben einfach nicht das ganze Bild gesehen. Und deshalb können wir wirklich darin nur sagen, Herr, hilf uns, unsere Prüfungen nicht zu verpassen. Hilf uns einfach Tag für Tag zu sagen, Gott, ich bin bereit, Gott, ich bin willig, in diesen Prozess eines Leiters einzutreten, in diesen Prozess hineinzukommen. Ich bin bereit, da dran zu bleiben. Und ich könnte vieles erzählen, ich mache ich jetzt nicht, ich will vielleicht nächsten Mittwoch noch ein bisschen da hineingehen, aber ich wusste lange nicht, Gott hat mich sehr früh, sage ich mal so, Gott hat mich sehr früh gerufen, als ich ein Teenager war, ihm zu dienen. Andere von euch, es kommt vielleicht erst in eine Nähe hinein mit dem Herrn, schon als ihr die Hälfte eures Lebens hinter euch habt. Es ist egal, eben wie wir auch gehört haben. Gott kann in kurzer Zeit kann er so viel tun, wie wir nicht in 100 Jahren tun könnten. Aber ich denke einfach, von dem Moment an, wo du diesen Ruf gehört hast, dass es um dich geht, dass Gott dich meint, von dem Moment an, wo du hörst, dass Gott sagt, ich will mit dir Geschichte machen, von dem Moment an, wo du das hörst, egal ob du 15 oder 75 bist, das ist für dich der Punkt, wo Gott beginnt mit deiner Vorbereitung. Und es sieht eben für jeden dann ganz anders aus. Es ist ein Unterschied, ob du 15 oder 75 bist, wenn du diesen Ruf hörst. Es ist ein Riesenunterschied für uns Menschen, oder? Wie das jetzt aussieht. Aber eigentlich für Gott spielt es keine Rolle. Gemessen mit der Ewigkeit spielt es keine Rolle, ob du diesen Ruf hörst mit 15 oder 75. Weil Gott hat gesagt, auf diese Person habe ich meine Hand gelegt, in der sehe ich Zukunft, in der sehe ich Bestimmung, welche Ewigkeitswert hat. Aber wichtig ist, dass du an dem Punkt einfach sagst, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, ja Herr. Und ich war so froh mit 15, dass ich noch so naiv war. Ich denke, das ist ein Vorteil, wenn man jünger ist. Dann berechnet man nicht. Dann sagt man einfach, ja Herr, ja Herr, ja Herr. Nimm mich wohin du willst, nach Sibirien oder was immer. Ob ledig oder verheiratet, ob ich als Märtyrer sterbe, ist mir egal. Oder das ist der Vorteil von unserer Jugend. Und ich denke, das ist so eben auch das Wunderbare, dass Gott Jugendliche da holt, weil die sind noch so eben unverfroren in ihrer Hingabe und ohne Vorbehalte, oder? Und die legen ihr Leben einfach völlig hin und sagen nichts oder alles, alles oder nichts, ja. Und das liebt Gott, aber es ist auch nicht zu spät für jeden von uns in dieser Haltung zu sein. Aber ich habe mit 15 gesagt, Herr, ja, Herr, ich will alles das, was du willst, ich will dir dienen, ich will dir gehören. Und ich habe gesagt in einer Missionskonferenz, Herr, und wenn du mich nach Alaska schickst, wo immer, ich will ja sagen, es ist mir egal, wohin. Und ich weiß, Gott brauchte dieses naive Jugendgebet, um mich dann durch so viele Stationen im Leben zu führen, wo ich wusste, ich habe keine Wahl, ich habe Gott das Ja gesagt und jetzt gehe ich dahin durch. Und ich hatte keine Ahnung, wo das enden sollte. Ich wurde sehr früh hineingeschworfen in Dienst hinein, neben einem Pastorenmann, der von einer Pastorenfamilie kommt, mit einer langen Geschichte von Diensten und Predigen und alles. Und ich wurde da als völliges Grünohr, oder wie immer man das sagen will, Greenhorn, einfach hineingeworfen. Gott kann es auch so tun. Gott muss es nicht immer auf die andere Weise tun, dass ich zuerst 30 Jahre warte, bevor ich dann hineingestoßen werde oder hineinkomme in meine Berufung oder in meine Dienste. Ich wurde geschliffen, indem ich in den Dienst hineingeworfen wurde. Ich war überhaupt nicht bereit, so wie man jetzt das sich vorstellt, was äußerlich bereit heißt. Ich hatte noch so viele Fehler. Lavin auch. Wir beide wurden von Gott in etwas hineingerufen, zum Beispiel die Gemeinde, die wir gründeten 1989 in Basel. Wir haben immer später zurückgeschaut und gesagt, oh, diese Gemeinde war so gut, die hat uns erzogen, die hat uns geschliffen, die hat uns verändert. Das war eigentlich die einzige gute Frucht der ersten 7 Jahre. Aber Das ist Gott überlassen, wie er das macht. Aber Gott sah etwas. Er sah unsere Herzen. Er sah auch die vielen Fehler. Aber er sah unsere Herzen. Und einfach unsere Hingabe zu sagen, Herr, wir wollen. Und ich glaube, Gott ist auch so gut, dass er uns nicht alles zeigt, was kommen wird. Sonst würden wir vielleicht umkehren, oder? Und sagen, nein, danke. Aber Gott sagt uns einfach, und das ist das, was Claudia gesagt hat am Anfang, nicht nur glauben wir an Gott, sondern glauben wir Gott, vertrauen wir schlussendlich ihm, dass alles, alles, wodurch wir noch gehen werden, wirklich uns zum Besten dienen wird. Und das einfach noch kurz zum Sagen, manchmal gibt es ja auch diese Lehre, alle Dinge dienen zum Besten. Quasi alles, was geschieht, was der Teufel schickt, was die Menschen schicken, es dient zum Besten. Nicht in jedem Fall, weil Satan will uns ja zerstören. Satan sendet alles Mögliche, um dich kaputt zu machen. Und die Dinge, die deines Weges kommen, dienen dir nicht zum Besten. Es sei denn, du entscheidest dich in diesen Dingen zu sagen, Amen, ja, Herr, und trotzdem, und ich gehe weiter, und ich danke dir und ich vertraue dir. Dann dient es dir zum Besten. Dann, aber nur dann, oder? Also eben, sonst verfallen wir in diesen Fatalismus. Ja, alles kommt von Gott. Nein, überhaupt nicht. Satan ist drauf und interessiert uns zu zerstören. Aber er kann nichts ausrichten gegen ein Herz, das sagt, und dennoch. Und eben oftmals sitzen wir auch im Gefängnis drin, aus eigener Schuld. Nicht, weil Gott das geschickt hat, aber weil wir nicht vergeben haben, wie Bernhard dieses Gleichnis gelesen hat. Und ich habe mich auch schon gefragt, ob Josef nicht vielleicht doch im Gefängnis saß, weil er eigentlich für viele Jahre eine solche Wut hatte auf seine Brüder. Und gedacht hat, wart nur, denen zahl ich's einmal heim. Und solange diese Haltung da drin war, konnte er nicht aus dem Gefängnis herauskommen. Seht ihr, das steht nicht geschrieben so, aber ich kann es mir vorstellen. Weil das ist das, was die Bibel lehrt. Du wirst ins Gefängnis geworfen, bis du den letzten Heller bezahlt hast. Von deiner Wut, von deiner Rache, die du hast. Und deshalb sage ich, manchmal sind wir im Gefängnis unschuldig, manchmal sind wir drin, weil wir selber schuld sind. Aber es geht Gott immer darum, er will uns herausholen, er will uns aus der Wüste herausholen. Aber in diesem Prozess will er uns in diese Diamanten schleifen. Eben, wie wir das auch schon gehört haben, Josef, ein ungeschliffener Diamant, wir ungeschliffene Diamanten in der Hand des Herrn. Und ganz egal, wo du heute bist, vielleicht bist du eben am Anfang der Story, jetzt verglichen mit Josef, wo du deine Berufung gehört hast, wo du sogar von Gott Worte bekommen hast, was für dich einmal eintreffen wird oder was deine Begabung ist. Aber du bist noch nicht durch den Prozess hindurchgegangen. Oder du wurdest, wie ich, schon hineingeworfen in eine